Wir haben in dem Lied gesungen, in der zweiten Strophe, in deine Wahrheit für uns ein. Lass unserem Glauben Richtschnur sein, des Wortes heilge Lehren. Das ist ja eine gewaltige Bitte, ja. Damit sagen wir ja, es gibt Wahrheit, ganz entgegen unserer augenblicklichen Vorstellungen in der unserer Kultur, die ja nicht mehr glaubt, dass es absolute verbindliche Wahrheit gibt. Dann soll das diese Wahrheit unseres Glaubens Richtschnur sein. Und dann wird hier gesagt, des Wortes heilige Lehren, heilige Lehren. Die Lehre des Wortes Gottes ist eine heilige Lehre. Heilig heißt abgesondert, abgesondert von allen Lehren, die die Welt uns so bringt. Als ich eben so hörte, was Bodo sagte von dem Konstantin, dass er jetzt in die Universität geht, weiß ich was, doch, ich glaube, du studierst Physik, ja? Nicht ganz so gefährlich, obwohl auch. Aber ich erinnere mich noch an mein Studium, was da auf einen eingeschossen wird. Da brauchen wir ja schon fast einen Superpanzer, damit man da besteht. Und jeder, der vielleicht mal studiert hat, der weiß das. Natürlich gilt das auch für Berufe, Berufsschule oder was auch immer, egal, auch Schule, öffentliche Schule. Und das ist einfach ein schöner Wunsch, wenn wir dem Herrn gemeinsam entgegensingen, in deine heiligen Lehren für uns ein und in deine Wahrheit für uns ein. Deswegen wollen wir einfach mal an einen Vers lesen, aus den Sprüchen, habt ihr gehört, die Jugendlichen haben sich mit den Sprüchen beschäftigt. Wir wollen mal einen Vers lesen. Sprüche, Kapitel, ich meine 23. Ja, Vers 23, da kann man sich gut merken, 23. Nie wieder vergessen diesen Vers, das ist ganz, ganz wichtig. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Verstand. Soweit. Kaufe Wahrheit. Das heißt, ja, man muss einen Preis bezahlen. Das kostet was. Wahrheit zu kaufen, kostet was. Vor vielen Jahren, es war in meinem dritten oder vierten Semester, da war damals sehr bekannt der Bruder Wilder Smith. Professor, Doktor, dreifacher Doktortitel, also schon was wert. Und ich hatte immer den Wunsch, ihn mal persönlich kennenzulernen und bin danach in die Schweiz gefahren. Anlässlich eines Besuches im Scharnachtal habe ich ihn besucht, in Thun, in seinem Haus, oberhalb des Thuner Sees, mit noch einigen Freunden. Er hat uns auch empfangen und wir haben ein sehr schönes nachmittägliches Gespräch gehabt. Er war hier in Europa der erste Vorkämpfer gegen die Evolutionslehre. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, Bruder Wilder Smith, sagen Sie doch mal, wie haben Sie den Mut gefunden, aus der ja in der Christenheit auch akzeptierten Lehre über 1. Mose 1, dass das ja nur ein poetischer Text ist, ein Lied auf die Schöpfung, ja, im Sinne von dem damaligen Professor Bettex, der das Buch Das Lied der Schöpfung geschrieben hat. Wie haben Sie den Mut gefunden, gegen das Establishment, die Welt natürlich, aber auch gegen die Christenheit, auch die Evangelikalen, aufzustehen und zu sagen, wir müssen das wörtlich nehmen? Er hat dann erzählt, dass er immer schon etwas Gewissensbisse hätte, weil er beim intensiven Lesen von 1. Mose 1 Probleme gekriegt hat mit seiner Logik, weil, ich sage mal ein Beispiel, wenn es wirklich Millionen von Jahren gewesen sind zwischen den einzelnen Tagen, dann ist ja der Mensch, Adam, am sechsten Tag erschaffen worden, nicht? Aber in 1. Mose 5 steht, dass er 135 Jahre alt war. Wenn die verschiedenen Tage verschiedene Zeitepochen von Millionen von Jahren sind, dann kann es unmöglich sein, dass Adam in 1. Mose 5 135 Jahre alt gewesen ist. Dann wäre nämlich der siebte Tag auch eine Million von Jahren. Mit welchem Recht würde man sagen, der siebte Tag nicht, der sechste Tag wohl? Oder der fünfte Tag und der sechste Tag nicht, ja? Da sagt er, das habe ich nie kapiert. Habe auch nicht kapiert, dass in 2. Mose 20 Gott bei der Einsetzung des Sabbats auf den siebten Tag zurückgreift. Und da der Sabbat in 2. Mose 20 24 Stunden hatte, warum sollte der eigentlich dort länger gedauert haben? Am siebten Tag. Und da hat er gesagt, das passt nicht in meinen Verstand rein. Und nicht mal in mein Herz, sondern in meinen Verstand passt es nicht. Und dann habe ich gedacht, ich bin nur zu feige, das wörtlich zu nehmen, was Gott sagt. Aber ist das nicht wesentlich, wenn der Schöpfer etwas wörtlich sagt, dass ich es auch wörtlich nehme? Und dann hätte er gelesen Johannes 8, Vers 31 und 32 und dann sagt er, und da steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In deine Wahrheit für uns ein. Und dann hat er gesagt, er wird das jetzt einfach bekennen, selbst wenn er es noch nicht alles so wissenschaftlich belegen kann. Und nachdem er im Glauben das anerkannt hat, wurde er frei, auch wenn mancher Spott kam. Und dann hat er angefangen, selbst zu forschen noch intensiver. Und dann wurden auf einmal seine Augen auch, seine Verstandesaugen geöffnet. Für viele Dinge, die er nicht gesehen hat. Manche von euch kennen vielleicht die Frau Professorin, Theologieprofessorin Eta Linnemann. Ich habe meine Zeit lang Theologie studiert. Da habe ich ihr Buch gelesen, Die Gleichnisse Jesu. Und später bekam ich ihr Buch in die Hand, Wissenschaft kontra Meinung. Dann lese ich das Buch und da steht vorne drin, alles, was ich geschrieben und gelehrt habe vor meiner Bekehrung zu dem Herrn Jesus Christus, bitte verbrennen. Ich sage, was ist das denn für eine Frau? Ich habe das irgendwo im Buchladen gesehen, im christlichen Buchladen. Und dann hörte ich, dass diese Frau, eine ganz bekannte Theologieprofessorin, durch ganz schwierige Umstände, Alkoholismus und so weiter, dahin gekommen ist, dass sie ihre ganze Theologie über Bord geworfen hat und eine ganz entschiedene Christin geworden ist. Dann schrieb sie, dass sie am Anfang in eine Gemeinde, bibeltreue Gemeinde gegangen sei und in die Sonntagsschule gegangen ist, weil sie das Wort nicht verstand, was sonst gepredigt wurde. Sie ging in die Sonntagsschule und schrieb dann dazu, sie versteht auch viel besser, wenn der Herr Jesus zu ihr gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, so könnt ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Sie musste erst ein Kindlein werden. Und dann hat sie gesagt, dann wurden mir die Brillen abgetan. Ja, die Brille der Entmythologisierung, die Brille der historisch-kritischen Methode, die ganzen theologischen Brillen. Eine nach der anderen nahm Gott mir ab. Und plötzlich verstand ich viel, viel mehr. Und dann hat sie auch angefangen, bibeltreue Wissenschaft, theologische Wissenschaft zu machen und die Bibel wortwörtlich zu nehmen. Und ich habe selbst einen Vortrag von ihr an der Universität in Bochum gehört. Und dann hat sie gesagt, ich dachte, ich habe das noch nie von einem einzigen konsequenten evangelikalen Prediger gehört, nur von dieser Frau. Da hat sie gesagt, diese historisch, in der Universität, wo viele Theologen saßen, diese historisch-kritische Methode ist ein satanisches Spiel, das den Menschen die Lüge des Satans in die Gehirne haut. Daraufhin standen eine ganze Menge Leute auf und verschwanden aus dem Raum. Und da habe ich gedacht, wie wunderbar ist es, dass Menschen bereit sind, für die Wahrheit einen Preis zu geben. Sich nicht anzupassen an die Massen, sondern bereit zu sein, konsequent und entschieden dem Herrn zu folgen. Aber sie hat die ganze Ehre, die sie gehabt hat, die hat an allen führenden Weltkongressen teilgenommen für Neues Testament, die hat sie verloren. Hat gegen sie gearbeitet, gegen sie geschrieben. Und das ist doch wunderbar, wenn man sieht, wie Gott wunderbar für sie ist. Vor kurzem heimgegangen, wollte sie immer noch mal besuchen in Leer, aber habe das leider nicht geschafft. Und da freut man sich immer, wie der Herr Menschen, auch ganz gebildete Menschen, zum Wort Gottes führt. Es ist also nicht eine Frage von Verstand, sondern es ist eine Frage von Herzenseinstellung. Von der inneren Haltung, die ich vor Gott in meinem Herzen habe. Stehe ich vor Gott als Bruder oder Schwester oder stehe ich vor Menschen? Was heißt denn überhaupt Wahrheit? Ist auch mal vielleicht wichtig, das kurz zu erklären. Sowohl im Neuen Testament als im Alten Testament. Es hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Im Alten Testament, schlagen wir mal auf, Psalm 31. Vers 6. Da heißt es, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit. Wenn man alle Stellen im Alten Testament nachschlägt über Wahrheit, wird man unterschiedliche Übersetzungen finden. Einmal ist es Wahrheit und manchmal ist es das Wort Treue. Das hebräische Wort, Emet, heißt nämlich Wahrheit und Treue. Ich mache immer gerne solche Sprachstudien, weil manches dadurch viel, viel deutlicher wird. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist nicht die intellektuelle, verstandesmäßige Erkenntnis von etwas. Ja? A gleich B und B gleich C, also ist A gleich C. Das ist logische Wahrheit. Wahrheit ist immer damit verbunden, dass ich mich binde an den, von dem ich glaube, dass er die Wahrheit ist oder die Wahrheit sagt. Und zwar in Treue. Und deswegen ist Wahrheit im Alten Testament nie eine Sache von nur Verstand, auch Verstand natürlich, aber nicht nur Verstand, sondern von innerer Verbindlichkeit, Bindung von Treue. Vielleicht dürfen wir aufschlagen, ich weiß nicht, ich meine Jesaja 65. Jesaja Kapitel 65. Ich muss jetzt alle mal mitsuchen. Da steht irgendwie Gott der Treue. Ja, Jesaja 65, Vers 16. Sodass wer sich im Land segnet, sich bei dem Gott der Treue segnen wird. Und wer im Land schwört, bei dem Gott der Treue schwören wird. Und da haben wir das Wort unten. Daher kommt das Wort Amen. Emet Amen. Kann man sich also gut merken, diese Stelle, ja? Wahrheit und Treue hat die gleiche Bedeutung. Im Neuen Testament, überall wo das Wort Wahrheit steht, hat es eine etwas andere Bedeutung. Es kommt von einem Tu-Wort, einem Verb, was bedeutet, dass etwas, was verborgen ist, verneint wird. Das Aufhören des Verborgenen. Also ein Beispiel, Weihnachtsabend, der sogenannte Heilige Abend, die Weihnachtstube ist verschlossen. Ich habe das früher immer so gemacht, da habe ich durch das Schlüsselloch geguckt. Mein Vater hat es gut gemerkt, hat dann was vor das Schlüsselloch getan. Und damit waren die Sachen für mich verborgen. Und dann habe ich angefangen zu raten. Ich glaube, kriege ich wohl einen Lego-Baukasten oder kriege ich diesmal sogar eine Lokomotive für meine Tricks. Damals gab es die Tricks. Kennt ihr die Tricks-Eisenbahn? Da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. McLean oder so gibt es heute noch. Ja, jedenfalls so eine Eisenbahn, eine Lokomotive oder kriege ich nur einen Waggon. Oder vielleicht gar nicht, oder nur eine Schiene. Damals gab es ja nicht viel, 3 Stück und dann war es Ende. Und eine Apfelsine und eine Tafel Schokolade, das war Weihnachten. Ja. Wir haben uns riesig gefreut. Und dann kam diese schöne Stunde und dann ging die Tür auf. Mein Vater spielte ein Klavier, ihr Kinderlein kommt. Und ich war der Jüngste und dann meine Geschwister, hinter mir alle Gänsemarsch. Und da war alles das, was bis dahin verborgen war, auf einmal Wirklichkeit. Und das meint der Ausdruck Wahrheit im Neuen Testament, Wirklichkeit. Wenn die Griechen davon gesprochen haben, das ist die Wirklichkeit, dann haben sie dieses Wort Aletheia gebraucht. Das Aufhören der Verborgenheit. Deswegen sind auch so viele Menschen gebunden, weil sie nicht bereit sind, das, was tief in ihrem Herzen an Schuld verborgen ist, ins Licht zu bringen. Weil das Licht alles offenbar macht. Epheser 5, nicht? Also, Aufhören der Verborgenheit. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann ist er die einzige Wirklichkeit, die alles richtig beurteilen kann. Deswegen konnte auch gesagt werden von ihm, dass er das Licht der Welt ist. Nichts anderes war das Licht der Welt. Er selbst. Er ist das Licht der Welt. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und das ist das Wunderbare. Und das muss man einen Preis bezahlen. Was ist der Preis, um dieser Wahrheit, diese Wahrheit kennenzulernen? Das ist sowieso nur der ganze Dreck, den wir in unserem Leben aufgehäuft haben. Das sind die ganzen Verdunklungsmechanismen, die wir in unseren Ideen entwickelt haben. Die werfen wir vor das Kreuz hin und dann gibt Gott uns durch seinen Geist Licht. Deswegen wird im Neuen Testament, im Blick auf die Wahrheit, wird Folgendes gesagt. Erstens, der Herr Jesus ist die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zweitens, Johannes 14, 15, 16, 1. Johannes 5, viermal im Neuen Testament, da heißt es, der Geist der Wahrheit, das ist der Heilige Geist, er ist die Wahrheit. Das Dritte, das haben wir hier gelesen, Gott ist der Gott der Wahrheit. Und das Vierte, Johannes 17, da betet der Herr Jesus, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn Menschen also heute anfangen wollen, Wahrheit zu finden, dann müssen sie ans Kreuz gehen. Dort hing nämlich die Wahrheit. Wir Menschen, die der Lüge anheimgefallen sind, haben die Wahrheit ans Kreuz genagelt. Deswegen findet keine Philosophie und keine Wissenschaft und keine Ideologie die Wahrheit auf dieser Erde. Sie suchen die Wahrheit. Sie streben danach vielleicht. Aber Wahrheit finden wir nur am Kreuz. Und wenn wir das gefunden haben, dann kommt der Geist der Wahrheit in uns und erleuchtet unsere Herzen für die Realität, die Wirklichkeit Gottes, für die himmlischen Dinge. Das tut der Geist der Wahrheit. Aber wie können wir das machen, damit wir unsere Gefühle, unser Fleisch nicht dazwischen kommt? Durch das Wort der Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Bibel liest. Damit man durch das Wort der Wahrheit befreit wird von den Lügenmächten dieser Zeit. Und das kostet einen Preis. Da muss man sich vielleicht auch mal Kommentare kaufen, da muss man Zeit investieren, um die Bibel zu lesen. Muss man den Roman mal, und wenn er auch noch so nett ist, mal zur Seite legen und erstmal die Bibel lesen. Und selbst Kommentare können uns irreführen. Dann gibt es so manche Dinge, die versuchen, uns abzuführen von der Wahrheit. Da hatten die Kolosser ein ganz besonderes Problem mit. Vielleicht schlagen wir mal auf den Kolosserbrief. Da heißt es in Kolosser 1, Vers 5, von der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Ist das ein schöner Ausdruck? Das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das hatten sie gehört, die Kolosser. Sie waren zum Glauben gekommen, hatten den Herrn Jesus als den erhöhten, einst gekreuzigten, erhöhten Herrn kennengelernt und diese frohe Botschaft des Evangeliums aufgenommen. Und dann kamen plötzlich falsche Lehren. Das waren die damaligen frühen Gnostiker, die mit einer neuen Erkenntnis kamen. Und die hatten drei Ansätze. Können wir mal mit heute vergleichen. Der erste Ansatz war der reine Verstand. Kolosser 2, Vers 8. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie, durch Eid und Betrug. Philosophie bedeutete damals nicht nur das, was sie heute bedeutet, ja, sondern jede Form von Wissenschaft, die nicht mit dem lebendigen Gott rechnet. Philosophie heißt ja nichts anderes als die Liebe zur Weisheit, das Streben nach Weisheit. Das war die erste Gefahr, der Verstand. Und jeder, der anfängt zu studieren, ganz besonders, aber auch jeder, der überhaupt irgendeine Schule besucht, Bildung lernt, der ist dieser Gefahr ausgesetzt. Und heute gibt es ja eine Unmenge, ja, wer sich jemals mit der ganzen unseren modernen Kulturdenkweisen befasst, da frage ich manchmal, wie kann man eigentlich problemlos durch ein Studium kommen oder durch eine richtige Ausbildung? Ja? Das ist wirklich Gnade, wenn man bewahrt bleibt. Das ist Gnade. Ich habe über manches Buße getan, was ich in mein Studium aufgenommen habe. In Pädagogik, Psychologie und Philosophie. Es ist hier einfach, Paulus macht das ganz kurz, ja. Eitler Betrug, Punkt. Das ist nur eitler Betrug. Ist es doch wirklich so, ja? Ich erinnere mich noch immer an eine Vorlesung von einem Philosophieprofessor. Der hat geschwafelt, Entschuldigung, aber der hat Sätze hintereinander gebracht und kein Mensch hat das verstanden, ja? Aber es hörte sich so gewaltig an, mit einem solchen Pathos vorgetragen und so logisch, einsichtig. Aber vieles haben wir überhaupt nicht verstanden. Aber er wurde bewundert. Der Mensch kommt in den Mittelpunkt und Gott wird ausgeblendet. Das ist die eine Gefahr. Die zweite Gefahr, das war die Mystik. Wir lesen zum Beispiel in Kolosser 2, die auch von der Wahrheit wegführt, in Vers 16, 17, 18, da heißt es 18, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Huldigung oder Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat. Das bezieht sich auf Dinge von Gesichten, die man behauptet gesehen zu haben, Träume und wirklich Meditationserlebnisse und so etwas alles. Das war damals auch schon da. Wir haben, wenn einer genau gelesen hat gestern, konnten ja nicht auf alles eingehen, da haben wir einen Begriff gelesen, den wollen wir jetzt nochmal aufschlagen, und zwar bei Labern. Ist jemandem was aufgefallen? Das muss man jetzt mal sagen. Schlagen mal auf. 1. Mose, ich glaube 33 oder 32. Nein, 1. Mose 30, Vers 27. Laban sprach zu ihm, da ging es ja um diese Teraphim. Und nein, da ging es noch nicht um die Teraphim, das kam später. Vers 27. Laban sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich habe gespürt, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Er sagt, also ich habe gespürt, dass der Herr, Jahwe, Jehova, mich um deinetwillen gesegnet hat. Jetzt lesen wir mal die Anmerkung zu dem Wort gespürt. Durch Wahrsagung erfahren. Das ist also nicht das ein Wort in der hebräischen Sprache, was so gefühlsmäßiges Empfinden bedeutet, sondern das Grundwort, was hier steht, steht in 1. Mose 3, Vers 1, wo es heißt, und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes. Kommt von dem Wort Schlange. Und von fast allen Stellen des Alten Testamentes wird dieses Wort gebraucht, um Wahrsagerei und Zauberei zu beschreiben. Ganz besonders in 2. Chroniker 33 bei dem König Manasse. Er sagt also hier, ich habe gespürt, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Wie kommt das, dass Laban solch einen Geist der Wahrsagerei, falscher Weissagung in seinem Leben hatte? Der hat doch hier fromm geredet, nicht? Nun, wenn er Teraphim in seinem Haus geduldet hat, dann wundert man sich nicht, dass er auch in der Lage war, durch Wahrsagung Dinge zu erfassen. Und das drückte sich aus in seinen Gefühlen, menschlichen Gefühlen. Wir leben in einer Zeit, wo die Verführung ganz stark über die Gefühle geht. Ganz stark. Ich war mal in einer Gruppe von Christen und da mal wurde ich eingeladen von Eltern. Da gab es eine tolle Band, ein paar hundert junge Leute zusammen. Dann ging die Poste ab. Power nannte man das dann, Spiritual Power, geistliche Macht, geistliche Kraft. Und dann kam eine Predigt und in der Predigt wurde eine ganz saftige, falsche Lehre verkündigt. Und hunderte von jungen Leuten, die pfiffen und schrien und ach super. Dann standen sie auf, einige fingen an in Zungen zu reden, nicht in Sprachen, in Zungen, das soll man ganz scharf unterscheiden, ja, in Zungen zu reden. Vor mir war so eine ältere Frau, die tanzte immer hin und her. Ich dachte, sie fällt gleich um, ich müsste sie auffangen. Ja, ich bin natürlich sitzen geblieben, war der Einzige mit meinem Mitbruder. Wir blieben sitzen.
Und haben uns das dann angeguckt. Dann anschließend bin ich zu dem Prediger gegangen und habe ihm gesagt, ich würde gerne mit ihm mal ein Gespräch über eine Lehre führen, die er eben geäußert hat. Der hat überhaupt keine Zeit gehabt. Der musste uns so vielen Leuten die Hände auflegen. Das klappte überhaupt nicht. Dann sprach er mich hinter die Eltern an, von Schülern. Fragte mich, so war durch. Oh, die Predigt war zu 60%, 70%, 80% recht interessant und gut, aber da sind ja ganz falsche Dinge gesagt worden. Ist Ihnen das aufgefallen? Sag ich, haben Sie eigentlich die Texte der Lieder gut verstanden? Sagt mir jemand, ach, denkt doch fast keiner drüber nach. Da sage ich aber über die Musik, ja. Dann habe ich gesagt, christliche Musik ist immer logozentrisch, wortbezogen. Musik ist nur dazu da, dass sie unterstreicht, weil wir auch Gefühl haben, ja. Aber sie ist nie in sich selbst weg, christliche. Sondern im Christentum ist so, unser Herz ist das Instrument, auf dem der Heilige Geist spielen möchte. Und dann kommt aus, von innen heraus der Lobpreis, die Anbetung und die Freude. Im Alten Testament war es genau umgekehrt. Da war die Tempelmusik da mit den vielen Instrumenten, diesmal Psalm 150. Und diese Instrumente stimulierten den Jubelchor und dann konnten die singen. Weil der Heilige Geist nicht in ihnen wohnte. So einfach ist das. Und heute ist genau umgekehrt. Also ich freue mich auch über gute Musik und tolle Lieder. Schöne Lieder, ganz wunderbar. Bloß, wenn man dann einige Male erlebt hat, wie die Gefühle aufgeputscht wurden und das Unterscheidungsvermögen zurückgedrängt werden und die Menschen dort erhoben werden, dann weiß man, das ist nicht von Gott. Und dann kann es sein, dass man einen Preis bezahlen muss, indem man dorthin geht und die Dinge ganz klar, voll Liebe, aber ganz klar anspricht. Deswegen ist der Vers in Sprüche 23, ist ganz wichtig. Ja? Kaufe Wahrheit und kaufe sie nicht. Weisheit, Unterweisung und Verstand. Hier damals waren es Engelerscheinungen, Engelverehrungen und solche Dinge. Also gewaltige Erlebnisse, die wir gehabt haben. Visionäre Erlebnisse. Es gibt auch Übersetzungen, die schreiben unten, das wären Visionen gewesen. Ich sprach mal mit jemandem, der erzählte mir auch von einer Vision und also das wäre so gewaltig. Dann sage ich, du, das prüf mal genau, ob das wirklich von Gott war, was du da gehabt hast. Doch, 100%. Nein, sage ich, prüf das mal ganz wirklich. Wenn es der Schrift widerspricht, dann ist es sowieso schon mal falsch. Und prüf das mal, ob das nicht ein Traum war, wo du dich mit einer Sache sehr intensiv befasst hast. Natürlich kann Gott durch Träume reden, das kann er schon, er ist ja souverän. Aber in der Regel tut er das heute nicht mehr. Aber das war das Problem der Kolosser. Und das dritte war die Gesetzlichkeit, die Satzungen. Was unterwerfet ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Das war das Gesetz. Gesetzlichkeit. Und das alles kommt unserem Fleisch entgegen. Und was war das Hauptproblem der Kolosser? Kolosser 2, Vers 19, schlagen wir mal auf. Da heißt es, am Ende von Vers 18, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib und so weiter zusammengefügt ist. Das haben sie vergessen, das Haupt. Sie haben den Menschen und ihre Erfahrungen, das, was sie gespürt haben und was sie erlebt haben, die Visionen, die Träume oder was sie alles hatten, das Gesetz so in den Mittelpunkt gerückt und haben das Haupt nicht mehr vor den Augen gehabt. Und deswegen müssen wir auch immer wieder aufpassen. Wir sagen, wir versammeln uns zum Namen des Herrn Jesus. Und als mir diese Dinge klar wurden, was das heißt, versammeln zum Namen des Herrn Jesus, mit ungefähr 20, 21 Jahren, da habe ich erkannt für mich, wie wichtig das ist. Kein Mensch steht mir im Mittelpunkt. Gerade die erste Stunde. Kein Mensch hat irgendwas zu sagen. Keiner sagt, du betest jetzt, du schlägst das Lied vor, du predigst oder was weiß ich. Keiner. Nur einer. Der unsichtbar gegenwärtige Herr Jesus Christus. Alle sind Priester. Gut, die Frauen schweigen, die Männer beteiligen sich. Aber Sie sind alle Priester. Ein priesterliches, geistliches Haus, um darzubringen geistliche Schlachtopfer. Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Und der Herr, das Haupt des Leibes, ist Mittelpunkt. Und wie schnell kann das aufgegeben werden? Dann fängt man mit ganz geschickt oft, ja. Man fängt an und einteilt den Dienst ein. Oder in vielen sagt er, du schlägst bitte jetzt das Lied vor oder du betest jetzt bitte, Bruder sowieso leitet uns im Gebet. Dann greift der Mensch ein in alles. Aber wenn wir alles dem Geist Gottes überlassen, dann bedeutet das, wir müssen einen Preis bezahlen. Wir müssen nämlich dafür beten, dass das wirklich geistlich funktioniert. Ich habe jetzt mich gefreut, zu unserer Konferenz nächste Woche haben sich Brüder angemeldet aus einer neu entstandenen Versammlung. Ich war einmal dort. Die treffen sich vor der ersten Stunde zum Gebet, die Brüder. Ich war da selbst mal bei. Und beten darum, dass der Herr Jesus doch in ihre Mitte kommt. Ich fand das so, also richtig nett, ja, also. Haben gesagt, Herr, ist ja nicht selbstverständlich. Wenn irgendwo etwas ist, was nicht in Ordnung ist, zwischen Geschwistern, Unversöhnlichkeit, man begrüßt sie nicht, man redet übereinander, nimm das bitte weg, nimm es aus meinem Herzen. Bitte komm du in unsere Mitte. Und da sitzen sie genauso wie wir auch zusammen. Und sie haben das gelernt aus dem Wort Gottes. Haben auch Brüderliteratur gekriegt irgendwann. Sogenannte Brüderliteratur, ja. Aber haben es selbst so erkannt. Und dann habe ich gedacht, und wie stehen wir in Gefahr, das alles, was wir als Wahrheit erkannt haben, wieder abzugeben. Deswegen, lass uns gut festhalten. Das Haupt, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt das ganze Wachstum oder das Wachstum Gottes wächst. Die Wahrheit festhaltend in Liebe. Epheser Kapitel 4. Da heißt es im Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein, also Gott hat Gaben gegeben mit dem Ziel, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin. Hier haben wir auch so einen schönen Ausdruck. Wieder dieses zum Haupt hin wachsen. Aber dann steht noch dabei, im Gegensatz zu Kolosser 2, Vers 18, 19, die Wahrheit festhalten in Liebe. Die Anmerkung dazu ist eigentlich die genauere Übersetzung. Die Wahrheit bekennend in Liebe. Das, was wir von Gott erkannt haben, was Wahrheit ist, wo wir völlig überzeugt sind, was wir auch darlegen können in Liebe, das kann man nämlich dann, sonst muss man immer hart werden, wenn man nicht wirklich was verstanden hat. Aber wenn man die göttliche Wahrheit verstanden hat, dann kann man sie auch in Liebe erklären, auch anderen. Und wenn sie dann das nicht aufnehmen wollen, gut, das ist ihre Sache. Deswegen liebt man weiter. Aber man geht seinen Weg geradlinig weiter. Und damit ist man wirklich tolerant im wörtlichsten Sinne. Man erträgt und hat eine feste, tiefe Überzeugung. Und hier die Wahrheit festhaltend oder bekennend in Liebe. Und überall, wo wir sind, sollen wir das tun. Mit Weltmenschen zusammen, mit Gläubigen zusammen, mit solchen, die sich anders versammeln als wir. Bekennend, festhaltend in Liebe. Und dazu müssen wir, wie wir das im Lied gesungen haben, in deine Wahrheit für uns ein. Wir müssen einfach Zeit dafür investieren. Wir müssen Kraft investieren. Wir müssen um Erkenntnis beten, um Einsicht in die Gedanken beten. Ich finde den Vers in Philipper 1 so schön. Philipper 1, Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Das ist so, wie so ein, die Erkenntnis und die Einsicht, das ist so ein Kanal. Und da fließt sozusagen die Liebe durch, die Liebe wird kanalisiert sozusagen, dann mit dem Ziel, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist. Das ist das Erste damit. Prüfen. Also den Willen Gottes erkennen wir nie durch unsere Gefühle, nicht? Damit das auch mal klar ist, ja? Nie durch unsere Gefühle. Ich habe gespürt. Nein. Nix. Wir kennen immer mit einem einsichtsvollen geistlichen Verständnis den Willen Gottes. Damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist. Also wir können auch unterscheiden. Es gibt Dinge, die vorzüglich sind. Es gibt auch Dinge, die noch vorzüglicher sind. Damit ihr prüft, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Jesu, auf den Tag Christi. Lauter, das heißt echt authentisch, um es mit modernen Worten zu sagen. Ja? Authentisch, echt. Nicht sonntags und mittwochs etwas vorleben den Geschwistern, was man in Wirklichkeit gar nicht ist. Das merken junge Leute ganz besonders, ja. Wenn ein Bruder etwas sagt von der Kanzel und dann beobachtet er sein Leben und das Gegenteil ist der Fall. Das hat es oft gegeben, nicht? Gibt es immer noch. Oh, wie erbärmlich ist das, ja. Da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn junge Leute dann sagen, da kann ich auch drauf pfeifen. Wenn das Geistliches im Glauben des Lebens ist, nö. Nein, Echtheit, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Das ist der Tag, wo wir vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Der Tag Christi, wo das Licht auf unser Leben kommt. Ich habe immer Angst gehabt früher vor diesem Tag. So, habe ich mir gedacht, wie peinlich, ja? Richterstuhl des Christus, schon das Wort ist schon schwierig, Richterstuhl. Und dann weiß ich noch, wie ich in der Konferenz in Winschoten saß und Bruder Heikop legte 2. Korinther 5 aus und fast jubelnd und sagte, ich freue mich so auf diesen Tag, wenn ich vor dem Herrn stehen darf und mein ganzes Leben durch sein göttliches Licht durchstrahlt wird. Ja, da war ich ja sowas von fertig. Bin ich zu ihm hingegangen und dann sagte ich, Bruder Heikop, ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass man so sich freut. Nein, sagt er, freust du dich nicht, wenn alle deine Motive, alles, was du getan hast, alle deine Entscheidungen einmal durch das Licht Gottes gesehen werden und du dann siehst, was von dir selbst war, was durch andere bedingt war, was durch deine Traditionen bewirkt war oder durch deinen eigenen Willen und deinen eigenen Verstand. Ist doch wunderbar, wenn wir einmal sehen, was die tiefsten Motive sind. Und dann werden wir Lohn kriegen für das, was von Gott war, nicht für das, was aus uns war. Und da habe ich mich gefreut. Da habe ich gedacht, das ist doch wirklich wahr. Auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Und dann zum Schluss zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes. Das ist eigentlich das, warum uns göttliche Wahrheit gegeben ist. Damit durch das Leben von Menschen, die diese Wahrheit in sich aufgenommen haben und sie bekennen, damit Gott verherrlicht wird und kein Mensch. Auch keine Gemeinde oder Versammlung. Überhaupt nicht. Sondern Gott selbst. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass das der Geist Gottes in deinem, meinem, auch in unserem gemeinschaftlichen Leben fertig bringt.